Also liebe Büso-Mitglieder, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es ist schon ein denkwürdiger Moment in der Geschichte. Aber ich denke mal, wir haben in diesem Wahlkampf ein wirkliches Problem, dass nämlich, wenn man weiß, was in der Welt los ist, und ich denke mal, Sie alle wissen zumindest sehr viel darüber, weil Sie mit der Büso in Kontakt sind, wenn man weiß, was in der Welt los ist und das vergleicht mit dem, was die virtuelle Realität in Deutschland ist, so wie sie von den Medien und den sogenannten etablierten Parteien präsentiert wird, dann könnte man fast meinen, es seien zwei vollkommene Paralleluniversen, wo das eine fast nichts mit dem anderen zu tun hat. Die gute Nachricht ist natürlich, dass es nur ein Universum gibt. Von daher ist dieser Zustand ein temporärer, der mit Sicherheit verschwinden wird. Und ich möchte also doch am Anfang meinen tiefen Optimismus mitteilen, dass ich denke, dass die Chancen, dass die Sache der Menschheit gewinnt, und zwar in relativ kurzer Zeit, extrem hoch ist. Der Sieg der Menschheit, damit meine ich eine neue Epoche in der Geschichte der Menschheit, die viel mehr dem Charakter der Menschen entspricht, als das, was sich heute mit der transatlantischen Axiomatik darstellt, dass das absolut in Reichweite ist. Und ich werde das hoffentlich Ihnen ausführen können, dass Sie vielleicht am Ende meiner Ausführungen meinen Optimismus teilen. Weil wenn man die Lage nur von Deutschland aus betrachtet, und die meisten Bürger haben wirklich nur eine Innenansicht der Welt von innerhalb der Parameter, wie es halt in Deutschland erscheint, das aber im absoluten diametralen Gegensatz ist zu den historischen Prozessen, die sich im Augenblick entwickeln. Weil wenn man die Informationen, die man von der Büso bekommen kann, von unserer Webseite, unserer Zeitung, mal weglässt und einfach nur sich vorstellt, was der normale Bürger von den Massenmedien erfährt, von den Debatten, den sogenannten Duells oder dem einen Duell zwischen Merkel und Schulz oder auch andere Politiker, was die im Wahlkampf so von sich geben, dann ist es eigentlich weitgehend eine Ansammlung von Fake News, von Fehlinformationen, die ein vollkommen falsches Bild über die Welt eben erzeugen. Zum Beispiel fast alles, genau gesagt 98%, was die ARD über Präsident Trump sagt, ist negativ. Und das allermeiste davon hat immer einen sogenannten Spin, also ein Spin-Doktor, wo selbst wenn sie mal einen Fakt berichten, der natürlich immer so dargestellt wird, dass was Negatives dabei herauskommt. Das Gleiche gilt natürlich ebenso für Präsident Putin, der, wenn man den Medien glaubt, der Gott sei bei uns persönlich ist, also man wundert sich, dass er nicht mit einem Hinkefuß und schwefelspeiend dargestellt wird, natürlich die Darstellung über China auch primär negativ. Es ist im Augenblick eine Riesenexplosion von sogenanntem China-Bashing, also auf China draufzuhauen. Und natürlich die größte Fake News von allen ist das, was die EU selber über ihren ökonomischen Zustand sagt. Also mit anderen Worten, es ist eigentlich, wenn man nur auf diese Informationsquellen angewiesen ist, es sei denn, der Bürger ist wirklich wahrheitsliebend und recherchiert alle internationalen Pressequellen und hat auch schon eine Idee, wo im Grunde die wichtigen Prozesse stattfinden und sucht gezielt nach den Informationen. Wenn er das nicht tut, hat er praktisch so gut wie keine Chance, ein kohärentes Bild zu kriegen. Deshalb findet man, wenn wir zum Beispiel auf der Straße Informationstische machen, zwar hier und da Menschen, die punktuell zu einem richtigen Schluss gekommen sind. Aber selbst das ist dann oft wie so die berühmte italienische Minestrone, also die Gemüsesuppe, wo Radieschen und Kartoffeln, Gurken und alle möglichen anderen Gemüse drin sind. Das heißt, es ist eben nicht zusammenhängend und das ist eben wirklich ein schwieriges Problem. Trotz alledem geben selbst die Statistiken zu, dass in Deutschland nur 42% der Menschen zufrieden sind mit dem Gang der Dinge, mit der Politik der Regierung. Das ist ungefähr genauso viel wie in Amerika. Aber im Gegensatz dazu sind also in China 87% der Leute froh über die Richtung, die die chinesische Regierung eingeschlagen hat. Das größte Problem, und das ist das Hauptproblem, was wir als Büso in diesem Wahlkampf haben, also gegen diese Widerstände da ankämpfen zu müssen, ist, dass das Resultat einer vollkommen kontrollierten Öffentlichkeitsmeinung, einer weitgehenden Gleichschaltung der Medien, einer Informationskontrolle, die sorgfältig darauf achtet, dass die wirklich wichtigen Themen nicht diskutiert werden und dass die Bürger überhaupt nicht von ihrer Existenz wissen, sodass Deutschland, um es milde auszudrücken, heute schlechter informiert ist als Dresden zur Zeit der DDR. Und damals war Dresden bekannt als Teil der Ahnungslosen. Das hat eben zur Folge, dass es in Deutschland weniger als in irgendeinem anderen Land, wo ich darüber weiß, keinen öffentlichen Diskurs gibt, keine Debatte, keine Diskussion unter den Bürgern, unter den Institutionen, wo soll die Zukunft Deutschlands eigentlich liegen? Was soll die Zukunft bringen? Wo ist die Rolle Deutschlands in der Gruppe der Nationen auf dieser Welt? Wo ist die Zukunftsperspektive? Wo wollen wir, dass Deutschland in 50 oder in 100 Jahren ist? Wenn man dann die kürzliche Rede von dem EU-Präsidenten Juncker hört zur sogenannten Lage der Europäischen Union, dann denkt man gar, man ist nicht in Deutschland, sondern in Absurdistan. Weil das, was Juncker da erzählt hat, ist wirklich sowas von realitätsfern. Also Juncker hat offensichtlich null Ahnung davon, dass das Ansehen der EU weltweit enorm gelitten hat. Es ist keineswegs mehr so, dass die EU ein Modell wäre für Integration von anderen Staatengruppen, wie das früher mal der Fall war, etwa für die Afrikanische Union oder für ASEAN oder für Mercosur. Das ist längst vorbei. Und spätestens nachdem die EU ihr menschliches Gesicht gezeigt hat, bei der Behandlung der Flüchtlinge, dem Versuch, Auffanglager in diktatorischen Staaten zu organisieren und Frontex, die Flüchtlingsorganisation der EU, einzusetzen, um Flüchtlinge zurückzutreiben, ist jeder Anspruch auf Menschenrechte, auf westliche Werte, auf Selbstdemokratie in der ganzen Welt wirklich erheblich in Frage gestellt. Und das hat offensichtlich noch keinen, nicht mal einen Schimmer von Eintritt in das Denken von Juncker gefunden, der stattdessen eben sagt, alle EU-Mitglieder sollen in die Eurozone. Nun, das ist also eine vollkommen absurde Forderung. Also man soll sich noch mal daran erinnern, was hat die EU gegenüber den Ländern Südeuropas angerichtet? Griechenland, wo die Sparpolitik der EU ein Drittel der griechischen Wirtschaft ruiniert hat, ähnlich in Italien, in Spanien, in Portugal, wo im Grunde die verordneten Sparmaßnahmen letztlich nur dazu geführt haben, dass 97% der sogenannten Rettungsgelder, die an Griechenland gegeben worden sind, wieder zurück an die europäischen Banken geflossen sind. Die griechische Bevölkerung wirklich, also bis auf jüngste Entwicklungen der Kooperation mit China, absolut desperat war. Und diese Prozedur soll jetzt etwa wiederholt werden mit Bulgarien, mit Rumänien, mit anderen EU-Mitgliedern, die noch nicht in der Eurozone sind. Das ist also eine vollkommen absurde Forderung. Dann Junckers Idee, dass die Zukunft Europas einen europäischen Finanzminister haben soll, der dann wahrscheinlich den Bürgern noch besser in die Taschen greifen kann, als das der Herr Draghi mit der EZB bisher geschafft hat. Also das ist eine absolut verrückte Idee. Die Nullzinspolitik der EZB hat de facto die Sparguthaben, die Rentenansprüche schon maßgeblich angegriffen. Und das ist natürlich eine Enteignung der Sparer und Rentner, die schleichend vorangeht. Und eine Fortsetzung dieser Nullzinspolitik ist also absolut langfristig sowieso vollkommen unmöglich. Aber der vielleicht idiotischste Aspekt von dem, was Juncker gesagt hat, ist, dass er vorschlägt, und zwar auf Antrag der Wirtschaftsminister von Italien, Frankreich und Deutschland, dass die EU einen Mechanismus einrichten soll, der ab sofort chinesische Investitionen in Europa blockieren kann, sofern sie in Infrastruktur, Energie, Bereiche gehen oder eben technologisch sensitive Bereiche. Also wenn man weiß, wie die Welt im Augenblick aussieht, in welchem Zustand sich das transatlantische Finanzsystem befindet, dass die einzige Hoffnung im Grunde ist die Kooperation mit China, dann kann man nur sagen, was der Juncker da vorschlägt, ist absolut selbstdestruktiv und es zeigt von einer unglaublichen Arroganz, weil natürlich gerade auch die deutsche Wirtschaft als Folge von verschiedenen politischen Weichenstellungen keineswegs in so einem glänzenden Zustand ist. Also als Folge der sogenannten Energiewende, was ein Ausstieg aus der Atomenergie war, ohne eine wirkliche Alternative zu haben, hat eine Verteuerung von Energie erzeugt, die Strompreise enorm verteuert haben, Abzug von energieintensiven Unternehmen. Also das ist im Grunde eine vollkommene Abschneiden von dem Ast, auf dem man sitzt. Das heißt, das Problem, was wir mit dieser Bundestagswahl haben, ist, wie sollen die Bürger, die eine verantwortliche Wahl treffen, wie die Zukunft Deutschlands aussehen soll. Die Bürger sind der Souverän, aber wie sollen sie angesichts dieser Situation überhaupt entscheiden können, was die richtige Wahl ist und warum es vom Standpunkt der Geschichte eine wirkliche katastrophale Vorstellung ist, dass Frau Merkel 4 weitere Jahre Bundeskanzlerin sein soll. Eine ebenso Bauchweh erzeugende Idee wäre natürlich ein Bundeskanzler Schulz. Und leider sind die anderen Parteien eben auch keine Alternative. Wenn Sie sich die Wahlplakate dieser Parteien ansehen, dann finden Sie eine einzige Reihe von Sprechblasen, leeren Begriffen, soziale Gerechtigkeit. Aber wie soll das mit dieser EU überhaupt möglich sein? Oder bei der CDU für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das ist ja nett, aber wie soll das gemacht werden? Und vor allen Dingen hat das, wenn Sie sich den Begriff mal langsam auf der Zunge zergehen lassen, es hat einen implizit nicht ausgesprochenen ausländerfeindlichen Konnotation. Weil die Idee ist, also Deutschland wollen wir gut und gerne, es wird nicht ausgesprochen, aber es ist ganz einwandfrei, geht in diese Richtung. Oder dann wirklich brillant, denken wir neu von der FDP. Das ist immer gut, man soll jeden Tag neu denken, aber das hat noch keinen Inhalt. Und es ist auch interessant, dass gerade Verdi und verschiedene andere Leute eine Klage beim Rundfunkrat gegen die ARD eingerichtet haben, die nämlich berechnet haben, dass die FDP bei mehreren Themen genauso viel Sendezeit bekommen hat wie alle anderen Parteien zusammen. Es ist also eine ganz klare Bevorzugung mit der Idee, offensichtlich die FDP in den Bundestag zu hieven, um jeden Preis als Repräsentant dieser neoliberalen monetären Wirtschaftspolitik. Ich muss zu Ehren von Herrn Lindner sagen, er hat eine Sache richtig gemacht, dass er nämlich gefordert hat, dass Deutschland das Verhältnis zu Russland verbessern muss. Aber das war die einzige Idee, die natürlich auch nicht so furchtbar neu ist. Dann, die Zukunft braucht neue Ideen und einen, der sie durchsetzt. Das ist natürlich der Herr Schulz, wobei natürlich auch da die Frage ist, was ist der Inhalt davon? Was ist die Vision? Wo ist der Text? Wenn man das vergleicht mit dieser virtuellen Realität, was sind die realen Themen, um die es stattdessen geht? Natürlich als allerwichtigstes die Frage von Krieg und Frieden. Und ich glaube, das sollte jedem klar sein, dass im Zeitalter von thermonuklearen Waffen der Friede das absolut Wichtigste ist, weil wenn wir den Weltfrieden nicht erhalten, dann ist natürlich die Existenz der Menschheit nicht mehr garantiert. Weil wenn es jemals zum Einsatz von Atomwaffen kommt, es ist die Logik der Strategien, dass dann alle Atomwaffen zum Einsatz kommen. Es gibt darüber einschlägige Literatur, Theodor Postol und andere haben ausführlich argumentiert, warum es eben einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen thermonuklearen Waffen und konventionellen Waffen. Das heißt, das zweite Thema, was ebenso existenziell ist, wir stehen am Rande einer neuen Finanzkrise, die, wenn sie nicht verhindert wird, weitaus schlimmer wird als die von 2008. Und da alle Instrumente aus dem sogenannten Instrumentenkasten der Zentralbanken aufgebraucht sind, würde die zu einem absoluten Chaos führen. Also neuer Finanzkrach oder eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung ist offensichtlich das zweitwichtigste Thema. Dann als drittes natürlich bleiben wir bei dem alten Paradigma der transatlantischen Neokons mit ihren Interventionskriegen, die uns die Flüchtlingskrise erzeugt haben, die geopolitische Konfrontation mit Russland und China, die Schere zwischen Reich und Arm unerträglich vergrößert haben. Oder werden wir ein neues Paradigma haben, in dem wir die Geopolitik überwinden und ein neues Modell mit der neuen Seidenstraße stattdessen auf die Tagesordnung setzen? Oder wie Präsident Xi Jinping das gesagt hat, schaffen wir den Sprung weg von der Geopolitik zu einem neuen Paradigma der Menschheit und den gemeinsamen Zielen der Menschheit. Dann als viertes das Menschenbild. Es gibt keine Debatte in diesem Wahlkampf um das Menschenbild. Die Frage, ist der Mensch nur ein Parasit, der die Umwelt belastet und je weniger Menschen es gibt, desto besser, und der im Wesentlichen durch hirnlose Unterhaltung unterhalten wird, im Hier und Jetzt bleibt, sich keine Gedanken macht über irgendwas? Oder ist die Menschheit nicht vielmehr die einzig bisher bekannte kreative Gattung, die durch fortgesetzten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt immer wieder die Gesetze des Universums tiefer erforschen kann und damit die Lebensgrundlagen für die gesamte Gattung verbessern kann? Also das sind nur die vielleicht wichtigsten Themen. Ich könnte noch einige hinzufügen. In Bezug auf Krieg und Frieden, wie ist das zu sehen? Es müsste jedem Menschen absolut klar sein, dass der Weltfrieden nur erhalten werden kann, wenn Russland, China und die USA zusammenarbeiten. Und natürlich Europa ebenfalls. Aber Europa ist in dem Fall nicht so wichtig, sondern die größten Atommächte, Russland, USA, China, wenn die nicht auf einen Nenner kommen und wenn die immer wieder über geopolitischen Konflikten im Nahen Osten, in Korea oder sonst an Ukraine an fast den Rand der kriegerischen Auseinandersetzung kommen, dann ist es eine Frage der Zeit, wann das schief geht. Und deshalb ist im Grunde das, was die Medien über diese Themen berichten, eigentlich nicht nur unverschämt, sondern es grenzt an kriminelle Energie, Wenn man nämlich den Medien glaubt, dann ist die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen USA, Russland und China absolut unmöglich. Warum? Weil natürlich, wenn es stimmt, was die Medien sagen, und der Präsident Trump ist nur unfähig, von Putin an die Macht gehievt worden, von einem Rassist, wo man besser die Amtsenthebung heute macht als morgen. Wenn das alles zutrifft, dann ist es hoffnungslos. Es ist natürlich so, dass das alles schon Fake News sind. Also man muss kein Fan von Präsident Trump sein, um festzustellen, die amerikanischen Bürger, die ihn gewählt haben, das sind immerhin etwa die Hälfte, sehen in ihm keinen Rassist. Er ist auch kein Rassist, sondern er ist vielleicht jetzt nicht von Baron von Knigge ausgebildet, aber er hat durchaus einige Vorzüge, die ihn eben für die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung bevorzugbar haben erscheinen lassen, weil er eben die Interventionskriege stoppen will, für die Bush und Hillary, Obama und Hillary standen, weil er im Wahlkampf versprochen hat, dass er das Verhältnis mit Russland verbessert. Und deshalb wurde diese ganze Russiagate gegen ihn in Gang gesetzt, wo inzwischen der Boden rausgefallen ist, weil es vollkommen klar war, dass die ganze Sache eine Erfindung war von Großbritannien, dem britischen Empire, dass es im Grunde kein russisches Hacking gab, der Computer von Hillary Clinton, sondern dass es ein Inside-Job war, eben mit der Idee, Russland dafür zu beschuldigen. Und Hillary hat bis zum heutigen Zeitpunkt es nicht verkraftet, dass sie verloren hat. Sie hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, wo sie sagt, was ist nur passiert, und alle verantwortlich macht, außer ihrer eigenen Unfähigkeit, auf die Bedürfnisse der Wähler einzugehen. Und inzwischen ist dieses Russiagate eben geplatzt, weil eine Gruppe von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern forensische Beweise geliefert haben, dass es eben kein Hacking aus technischen Gründen gegeben hat. Die Realität ist stattdessen, dass es trotz der ganzen Angriffe der Neocons, der Medien auf Trump inzwischen zu einer zumindest partiell exzellenten Zusammenarbeit gekommen ist zwischen Amerika und Russland im Fall von Syrien, wo gerade 5 Deeskalationszonen zum Funktionieren gebracht worden sind. ISIS ist als Folge davon so gut wie besiegt. Die haben also keine Basis mehr außer minimalsten Nischen. Und stattdessen gibt es eben eine Zusammenarbeit von den USA und Russland. Als Folge davon sind 600.000 Flüchtlinge bereits in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt. Und es wird jetzt massiv mit dem Wiederaufbau von Syrien, Irak begonnen. Es war gerade eine große Konferenz in Damaskus, wo es zu einer Arbeitsteilung kam von Russland. Die werden also die Energie liefern. China wird die Infrastruktur aufbauen. Der Iran wird Industrieparks aufbauen. Und alle Nationen sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Haben Sie das in der FAZ oder der Bild-Zeitung gelesen? Ich bezweifle es sehr stark, obwohl ich da jeden Tag auch selber reingucke, habe ich es nicht gesehen. Problematischer ist natürlich die Lage in Nordkorea, wo die Auseinandersetzung, die in der Trump-Administration nach wie vor stattfindet, zwischen den Neocons in der Republikanischen Partei und Trump, was dazu führt, dass leider um Korea das Pentagon nach wie vor an der Politik festhält, von Bush und Obama, die eben die vorherige sehr positive Politik, die unter dem südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung mit der Sonnenscheinpolitik in Gang gesetzt wurde, wo es zu einer Zusammenarbeit kam von südkoreanischen und nordkoreanischen Ingenieuren und Arbeitern mit russischen beim Aufbau von Industriezonen in Nordkorea. Das wurde damals von Bush und Cheney sabotiert und stattdessen die Einkreisungspolitik gegenüber Russland und China an die Stelle gesetzt. Und das ist leider noch auf der Tagesordnung, was sich unter anderem in der Installation dieser THAAD-Raketen in Südkorea reflektiert und der Tatsache, dass eben, obwohl Russland und China beide das eine Doppellösung verlangt haben, also doppelt einfrieren, dass Nordkorea keine Tests mehr macht, keine Atomtests, keine Raketentests, aber auch die USA und Südkorea keine Militärmanöver mehr. Das wurde erst von den USA und Südkorea gebrochen. Und dann hat natürlich Kim Jong-un, der absolut auf die Lage guckt und sagt, es ist die einzige Chance, wie er persönlich sein Regime und wahrscheinlich Nordkorea überleben können, darin besteht, dass Nordkorea eine volle Nuklearmacht wird. Also Langstreckenraketen und atomare Sprengköpfe, weil das in seinen Augen die einzige Chance ist, wie ein Schicksal von Saddam Hussein oder Gaddafi verhindert werden kann. Und Russland und China haben natürlich da die Politik, dass die einzige Lösung für die Nordkorea-Krise nur auf dem diplomatischen Weg stattfinden kann. Und das ist eine Forderung, die wir also emphatisch auch in den USA praktisch jetzt zum Hauptthema machen, weil es ist eben nicht so, dass China den Schlüssel zur Korea-Krise in den Händen hält, sondern die USA. Die USA müssen ihre Politik ändern und dann kann der Korea-Konflikt ganz einfach durch diplomatische Verhandlungen gelöst werden. Ebenso problematisch ist natürlich nach wie vor die Lage in der Ukraine, wo die sogenannte Narrative, warum wir diese Krise haben, die von einigen russischen Beobachtern als vielleicht noch gefährlicher als Nordkorea eingeschätzt wird, hängt natürlich damit zusammen, dass es keineswegs Russland ist, was diese Krise ausgelöst hat. Die Narrative, die Sie in den Medien lesen, ist, es war die Besetzung der Krim durch Russland. Es ist absolut absurd. Die Ukraine-Krise hat angefangen, man kann sagen 1997, das heißt vor dem, also praktisch als die Neocons in Washington die Project of a New American Century Doktrin beschlossen haben. Das war die Idee, dass die Welt unipolar werden muss und dass alle Regierungen, die sich dieser unipolaren Welt widersetzen, durch Farbrevolutionen, durch Regimewechsel, durch Interventionskriege beseitigt werden sollen. Und das eben war schon praktisch die Politik, als noch während des Kollapses der Sowjetunion Versprechungen gemacht wurden an Gorbatschow und andere, dass die NATO niemals die Truppen bis an die Grenzen Russlands ausweiten würde. Also während diese Versprechungen gemacht wurde, war die Politik schon eine andere. Das hat zum Beispiel der ehemalige US-Botschafter Matlock, der damals Botschafter war in Moskau, sehr deutlich gesagt. Und Helmut Schmidt hat das Datum des Beginns der Ukraine-Krise auf den Maastricht-Vertrag gelegt, 1992. Helmut Schmidt sagt, die Ukraine-Krise hat in Maastricht begonnen, weil das war der Punkt, wo die Entscheidung gefallen ist, die EU nach Osten auszuweiten, ohne Grenze. Also Robert Cooper, der da eine wichtige Rolle gespielt hat, hat mal gesagt, die EU ist die größte imperiale Ausdehnung in der Geschichte und ohne Ende. Also endlos sollen Staaten da integriert werden. Und das war natürlich die Politik, warum zum Beispiel Victoria Nuland sich brüsten konnte, dass alleine das US State Department 5 Milliarden für NGOs in der Ukraine ausgegeben hat, das zu der 2004 Orangenrevolution führte und dann natürlich in der Folge zu der erst dem Versuch, die Ukraine der EU einzuverleiben, was damals Janukowitsch nicht unterschrieben hat beim EU-Gipfel in Vilnius und dann natürlich der Maidan, die NGOs in Verbindung mit Faschisten, die dann die legitim gewählte Regierung in der Ukraine gestürzt haben und wo die deutsche Regierung einen absolut aktiven Anteil hatte. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat genauso wie das amerikanische State Department da mitgemischt. Die hatten den diesen ehemaligen Boxer, das hat dann die Victoria Klitschko, das hat dann Victoria Nuland in dem berühmten Telefonanruf mit dem vier Buchstabenwort gegenüber der EU bezeichnet, dass sie den Yacht stattdessen haben will. Also das war, wenn man das alles bedenkt, dann ist die Heuchelei gegenüber der sogenannten Narrative, wie es zu der Ukraine-Krise gekommen ist, absolut skandalös. Und skandalös ist auch, wenn Frau Merkel jetzt in dieser Tradition die Sanktionen gegen Russland, genau wie die EU, bis mindestens März 2018 verlängert hat und möglicherweise sogar bis September. Das ist diametral gegen die deutschen Interessen gerichtet. Jetzt zu dem dritten Thema, neue Finanzkrise oder gerechte neue Weltwirtschaftsordnung. Wir sitzen auf einem absoluten Pulverfass. An demselben Tag, als der Herr Juncker verkündete, wie wunderbar die wirtschaftliche Lage in Europa ist, hat das Adam Smith Institut einen Bericht veröffentlicht. Und Adam Smith Institut ist die neoliberalste Denkfabrik, die man sich denken kann, dass die nächste Finanzkrise ein Unfall ist, der passieren wird. Einfach weil die Lage so absolut angespannt ist. Gleichzeitig hat die Europäische Finanzmarktaufsicht ebenfalls eine Warnung veröffentlicht, dass die nächste Krise ins Haus steht. Als Gründe dafür geben sie die internen Spannungen in den USA an, also Gefahr von Bürgerkrieg und geopolitische Krisen. Inzwischen haben selbst die Massenmedien, Spiegel, Welt und andere gewarnt, der nächste Finanzkrach ist eine Frage der kurzen Zeit. Der ehemalige italienische Wirtschaftsminister Tremonti hat gesagt, dass also die Lage so ist wie zwischen den zwei Weltkriegen. Der Erste Weltkrieg war 2008, dann kommt so ein Interregnum, wo die wirklichen Ursachen, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben oder zu 2008, nicht beseitigt wurden. Und das Ganze hat sich dann im Zweiten Weltkrieg entladen und das ist die bevorstehende nächste Finanzkrise, die absolut mit Sicherheit kommen wird, wenn nicht Gegenmaßnahmen unternommen werden. Die Verschuldung der Staaten, der Firmen, der Studentenkredite, der Autokreditnehmer ist im Schnitt 40-80% schlimmer als 2008. Warum? Weil anstatt die exzessive Spekulation der Derivatspekulation zu beenden, den Eigenhandel zu beenden, was haben die Zentralbanken gemacht? Sie haben Nullzinspolitik gemacht, Geld gedruckt, Rettungspakete. Die EZB hat seit Jahren 80, jetzt noch 60 Milliarden Euro pro Monat ins Finanzsystem gepumpt. Es gibt also wahnsinnige Mengen von Liquidität. Allerdings hat das nicht dazu geführt, dass die Firmen in Realinvestitionen investiert hätten, sondern eben in den Aufkauf ihrer eigenen Aktien, was natürlich dann in den Büchern hervorragend aussieht. Die Börsengewinne gehen hoch, die Aktien haben Höchststände, während gleichzeitig eben die Verschuldung der Firmen so ist, dass der Draghi es einfach nicht wagt, auch nur ein Viertelprozentpunkt Zinsen anzuheben, weil dann das ganze Kartenhaus einstürzen würde. Natürlich sind die ganzen Stresstests Fiktion. Die EZB hat die sogenannten Level 3 Derivate, das sind die Derivate, die keinen Marktpreis haben, weil sie quasi unverkäuflich sind, einfach nicht bewertet mit dem Argument, dass jede Bank, jede größere Bank ein eigenes Modell hat, einen eigenen Algorithmus, mit dem sie das berechnet und dass bei der EZB keine Kompetenz vorliegt, wie man das untersuchen könnte. Also das können Sie gleich in die Papiertonne tun, weil diese Stresstests haben nicht stattgefunden. Also unter diesen Umständen ist eine Weiter-so-Politik, wie das vor allen Dingen Frau Merkel und eigentlich auch Schulz propagieren, wirklich unverantwortlich. Weil wenn es zu einem neuen Finanzkrach kommt, da die Instrumente eben benutzt sind, Nullzinspolitik schon stattgefunden hat, wäre der Absturz in ein Chaos absolut, ja, wirklich unvorherstellbar, die Konsequenzen davon. Also, deshalb ist das, was Sie von den Medien darüber hören, unverantwortlich, vor allen Dingen, weil die Ansätze zur Lösung auch nicht diskutiert werden. Also im Gegensatz zu dem Bild, was über Trump erzeugt wird, was Sie hier nie von den Medien bisher gehört haben, ist, dass nämlich Trump als Folge der ungewöhnlichen Serie von Naturkatastrophen, die keine Naturkatastrophen sind, nämlich der Hurricanes, wo der Hurricane Harley, Harvey Texas zerstört hat und insgesamt mindestens 200 Milliarden Dollar an Schulden da erzeugt hat, Florida, aber auch die anderen Südstaaten, kam es eben zu einer absolut, ja, was man auch in Deutschland von großen Flutkatastrophen in Erinnerung hat, dass wenn die Menschen von solchen Katastrophen bedroht sind, ist die natürliche Tendenz der Menschen, dass die Menschlichkeit wächst. Und das hat im Fall von Texas, Florida dazu geführt, dass es eine beispiellose Entwicklung kam von Hilfe, von Solidarität, von Helfern, die dahin geströmt sind, von Nachbarn, die sich geholfen haben. Und das hat einfach das giftige Klima, was vorher von den Medien und den Demokraten gegen Trump erzeugt wurde, die also noch vor kurzer Zeit die Amtsenthebung sofort verlangt haben, das hat sich geändert. Und jetzt haben führende Demokraten wie Schumer, Pelosi, Feinstein sich mit Trump getroffen und haben zum Beispiel die Soforthilfe für die Flutopfer beschlossen, also unkonventionelle Hilfe. Und mehrere führende Demokraten haben auch gesagt, dass es also nicht mehr geht, dass man nur gegen Trump ist, weil die haben festgestellt, in den Umfragen hat ihnen das überhaupt nichts genützt. Trump hat einige Wahlen nach wie vor gewonnen, weil die Bevölkerung das nicht schluckt. Die Bevölkerung ist nicht so dumm, dass sie nicht merken würden, wenn da wirklich ihnen ein Märchen nach dem anderen präsentiert wird. Und deshalb sind die Demokraten schon rein aus taktischem Kalkül umgeschwenkt und suchen jetzt den Dialog mit Trump. Und das gibt dem natürlich enormen Wind in die Segel, dass er gegen die Neokonführer in der Republikanischen Partei da eben vorgehen kann. Also das ist eine sehr wichtige Sache. Und gestern hat Trump in seiner wöchentlichen Radioansprache gesagt, ein Appell an alle Amerikaner, das Land wieder aufzubauen. Und im Grunde ist jetzt ein wirklicher Geist des guten Samariters, wo es egal ist, ob jemand Republikaner ist oder Demokrat. Gestern gab es also eine große Rallye in Washington, wo unsere Leute also inhaltlich einen großen Einfluss hatten und wir eben jetzt wirklich eine Voraussetzung haben, die vier Gesetze, die Lynn LaRouche vorgeschlagen hat, in die Debatte zu bringen. Das heißt, Glass-Steagall, Trennbankensystem, was Trump im Wahlkampf versprochen hat, Rückkehr zur Politik von Alexander Hamilton, was Trump auch versprochen hat, eine Nationalbank, wie die erste Nationalbank von Hamilton, ein Kreditsystem und damit im Grunde ein Wiederaufbau der USA. Nun erscheint das vielen Leuten als vielleicht absolut unvorstellbar, aber also wer von Ihnen in der letzten Zeit in den USA war, die Infrastruktur dort ist in einem schlechteren Zustand als in der Endphase der DDR. In den Autobahnen haben sie Schlaglöcher, die es also auf jeden Fall empfehlen, nicht mit einem Fiat 500 zu fahren, weil die Chance, dass sie da verschluckt werden, relativ groß ist. Die U-Bahnen in New York sind zerfallen, die sind 100 Jahre alt. Es gibt Brände, Entgleisungen von Zügen. Es gibt ja überhaupt nur 250 Kilometer Schnellbahn in den USA. 250 Kilometer, die nur 150 Kilometer Geschwindigkeit fahren. Das muss man sich mal vorstellen. China hat inzwischen über 20.000 Kilometer Schnellbahnsysteme, die also 320 Kilometer fahren, viel, viel besser sind als die ECEs in Deutschland. Und die USA brauchen also ganz dringend Infrastrukturinvestitionen. Und wir haben deshalb eine riesige Kampagne, dass eben China und die USA zusammenarbeiten sollen. Und China hat schon bereits gesagt, die Bedürfnisse sind 8 Billionen Dollar an Infrastrukturinvestitionen. Und China wäre bereit, da zu kooperieren. Und das ist nach wie vor die einzige Chance, die Amerika hat. Weil Trump, wenn er nicht Glass-Steagall durchsetzt und das volle Programm der 4 Gesetze implementiert, kriegt dafür keine Finanzierung. Weder kann der Haushalt endlos vergrößert werden, noch neue Schulden aufgenommen werden. Die USA haben schon 20 Billionen Staatsverschuldung und das ist also eigentlich schon ein absoluter Unding. Während unsere Kampagne eben zu sagen, China hat 1,4 Billionen an Staatsanleihen der USA als Währungsreserven und könnte diese Reserven sinnvollerweise investieren in den Aufbau der Infrastruktur in den USA. Und das ist entgegen dem, was Sie in den Medien hören, nicht ausgeschlossen, weil das Gute ist, dass Trump eben nicht so ein verrückter Mensch ist, wie das dargestellt wird, sondern er hat einen sehr guten Draht zu Xi Jinping entwickelt in Mar-a-Lago im April. Sie haben also telefonieren dauernd, auch während der Korea-Krise. Sie hatten ein sehr gutes Treffen in Hamburg beim G20-Gipfel. Und im Augenblick haben Tillerson und Yang Jiechi, der Nationalrat Chinas, das ist die Nummer 3 Position im Land, bereiten den Staatsbesuch vor von Trump, wahrscheinlich Ende November im Rahmen der ASEAN-Treffen. Und da ist also eine gute Chance, dass diese ganze Perspektive einen Schritt vorankommt. Das heißt, im Grunde ist die Möglichkeit, dass es zu einer Kooperation kommen kann von Russland, USA und China, ist das Potenzial, was absolut existiert. Und natürlich das, was den Rahmen dazu gibt, ist das, worüber Sie auch, wenn Sie in den Medien was hören, vielleicht 1% Positives hören, wenn Sie Forbes Magazine lesen oder ja, eigentlich ist das das Einzige. Aber nichtsdestoweniger gibt es inzwischen eine vollkommen neue Dynamik mit der neuen Seidenstraße. Das neue Paradigma, was die Büso auf die Tagesordnung setzen will, existiert. Es existiert längst und es ist das, wofür wir, also die Büso natürlich seit ihrer Gründung, aber ich würde mal sagen, durch meinen Mann und meine eigene Person noch sehr viel länger, wofür wir uns seit 40, im Fall von meinem Mann sogar 50 Jahre lang einsetzen, das ist dabei zu werden. Es gibt eine neue Weltwirtschaftsordnung, die vollkommen anders ist als irgendetwas, was Sie in Deutschland kennen oder selbst in Europa kennen. Als Xi Jinping 2003 die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung gesetzt hat, das ist nur 4 Jahre her, aber in diesen 4 Jahren hat sich eine enorme Dynamik entwickelt. Ein Infrastruktur- und Wirtschaftsaufbauprogramm ist weltweit im Gang, was jetzt bereits schätzungsweise 12-mal oder 20-mal so groß ist wie der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Tatsache, dass das hier in den Medien nicht diskutiert wird, ist auch wiederum grenzt an kriminelle Energie. Weil wenn die Menschen in Deutschland wüssten, dass es diese Entwicklung gibt und sie also auch die Optionen und die Chancen sehen würden, die für Deutschland in diesem Programm liegen, wäre die Stimmung natürlich viel größer. Und ich würde mal sagen, gerade die Tatsache, dass natürlich den Verantwortlichen in den Neokons, in den Parteien und Medien unsere Rolle dabei absolut klar ist, ist wahrscheinlich der Grund, warum man gerade auch in diesem Wahlkampf versucht hat, jede Berührung, die wir mit der Öffentlichkeit haben, negativ zu besetzen, sei es jetzt Wahl-O-Mat oder diese unverschämte Sendung in der ARD über die sogenannten kleinen Parteien, weil die es nicht ertragen können, dass die Menschen über diese Perspektive überhaupt nur erfahren. Die neue Seidenstraße ist inzwischen etwas, was von über 70 Nationen gemacht wird in ganz Eurasien oder fast ganz Eurasien. Lateinamerika ist davon erfasst, Afrika. Und es ist ein vollkommen neues Konzept der Politik, was Xi Jinping immer nennt, die Gemeinschaft für die eine Zukunft der Menschheit. Und Xi Jinping hat also ein enormes persönliches Engagement für diese neue Weltordnung an den Tag gelegt. Er war also, hat 28 Staatsbesuche gemacht, war in 56 Staaten auf 5 Kontinenten und hat im Grunde also einen Optimismus erzeugt bei allen Ländern, die, vor allen Dingen den Entwicklungsländern. Das ist absolut beispiellos. Und es ist nicht das, was die Medien sagen, die nämlich sagen, es ist nur der chinesische Machtanspruch, die Machtfantasien Chinas, die die ganze Welt aufkaufen wollen, die im Grunde den angloamerikanischen Imperialismus durch den chinesischen Imperialismus ersetzen wollen und dergleichen mehr. Und es ist wirklich extrem wichtig, dass wir diese negative Propaganda, die ist es nämlich, dass wir das wirklich gegensteuern. Der chinesische Botschafter in Washington, Chui Tianqin, hat vor kurzem eine Rede gehalten in New York, wo er eben sagte, er hätte in der Geschichte sich umgeschaut. Es gäbe also 16 Beispiele, wo eine aufsteigende Macht die dominierende Macht überholt hat. In 12 von diesen 16 Fällen sei es zum Krieg gekommen und in 4 Fällen hätte die aufsteigende Macht einfach nur die bisher dominierende Macht überholt. Und China wollte natürlich auf keinen Fall die 12 Beispiele, wo es zum Krieg kam, aber eben auch nicht die 4, wo China einfach nur die Dominanz der USA ersetzen würde, sondern eben, es ist ein vollkommen neues Modell der Kooperation, was auf absoluter Respekt für die gegenseitige Souveränität, der Nicht-Einmischung, der Akzeptanz des anderen sozialen Modells, also wo man nicht etwas versucht, sein Modell der sogenannten Menschenrechte, sogenannten Demokratie, sogenannte westliche Werte oder umgekehrt chinesische Werte oder russische Werte dem anderen zu oktroyieren, sondern wo man im Grunde zum gegenseitigen Vorteil auf einer Win-Win-Kooperation miteinander kooperiert. Und das ist etwas, was also wirklich begeisternd ist. Und ich weiß, dass die Menschen in Deutschland und Europa große Schwierigkeiten haben, das zu realisieren, weil vor allen Dingen, wenn man gewohnt ist, wie hier die Politik ist, dann projiziert man automatisch das, was hier Politik ist, auf die anderen. Deshalb, wenn die Medien hier sagen, China hat nur geopolitische Absichten, die Medien hier haben geopolitische Absichten. Wenn man hier sagt, China will im Grunde nur seine Interessen durchsetzen auf Kosten anderer, dann liegt das darin, weil das hier die Politik ist. Man kann sich also gar nicht mehr vorstellen, dass es ein Land oder einen politischen Führer geben könnte, der das Gemeinwohl im Sinn hat. Das ist unvorstellbar. Deshalb haben die Leute so große Schwierigkeiten. Aber man muss einfach sehen, das chinesische Modell ist das größte Beispiel für ein Wirtschaftswunder in der Geschichte. Ich würde sogar sagen, es ist besser und begeisternder als das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich spreche da mit einer wirklichen Autorität, weil im Gegensatz zu, würde ich mal sagen, allen sogenannten China-Experten in den Medien, war ich 1971 in China. Ich glaube nicht, dass einer von diesen Leuten das von sich behaupten kann. Aber ich war 1971 auf einer Reise, die mich also nach Afrika und Asien geführt hat, etwa 3 Monate lang in China, weil ich dort mit einem Frachtschiff hingefahren bin und das Schiff wurde in Shanghai restauriert. Und das gab mir die Gelegenheit, da in Shanghai, Tianjin, Tsingtao, Beijing herumzureisen. Und ich kann Ihnen versichern, China war damals in einem absolut katastrophalen Zustand. Die Menschen waren unglücklich. Ich war ja damals noch sehr jung. Trotzdem haben die mir unter Tränen viele Leute auf Deutsch oder Englisch in Tsingtao oder Shanghai, wo die Leute entweder Deutsch oder Englisch sprachen, also einige, erzählt, wie es ihnen ging. Die Roten Garden haben die Leute nachts aus dem Schlaf gerissen. Sie haben Leute aufs Feld geschickt. Die wenigen Menschen, die einen entwickelten Beruf hatten, Pilot oder Ingenieur, wurden zur Umerziehung aufs Land geschickt, weil das angeblich kleinbürgerliche Korruption war. Die Roten Garden haben die ganzen Kunstwerke mit roter Farbe überstrichen. Ich war selbst in Beijing im Sommerpalast, wo diese wunderbaren Arkaden alle mit roter Farbe überstrichen waren. Die sind inzwischen längst wieder in Ordnung gebracht. Aber es war eine Periode, die wirklich von China als der tiefste Zeitpunkt in der chinesischen Geschichte bezeichnet wird und der etwa vergleichbar ist mit den 12 Jahren Nationalsozialismus in Deutschland, wo auch man sagen würde, das war der Tiefpunkt. Das war eine Zeit, in der der Konfuzianismus bekämpft wurde. Und ja, und dann kam eben der Wandel, als die Viererbande letztlich nach dem Tod von Mao Zedong besiegt war und Deng Xiaoping die ersten Wirtschaftsreformen eingeführt hat, kam es relativ schnell zu einer wirtschaftlichen Verbesserung. Es wurden damals Fehler gemacht. China hat damals akzeptiert, das Land der Billigproduktion zu sein. Es wurde, also die Umwelt wurde beschädigt, das Grundwasser wurde verdorben, die Luft wurde, also es gab schlechte Fabriken. Aber trotzdem ging es relativ schnell, zumindest an der Ostküste und im Süden Chinas, voran. Und dann eben vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren kam es dann zu dem chinesischen Wirtschaftswunder, was also wirklich zu dem größten Beitrag Chinas zur Verbesserung der Menschenrechte geführt hat von irgendeinem Land. Und das hat die ARD in ihrem Interview mit mir, was im Übrigen eine halbe Stunde dauerte und wo sie genau einen Satz von genommen haben, nämlich die Frage, gibt es in China Menschenrechtsverletzungen? Und ich sage dann nein, dann schneiden sie es da natürlich ab. Aber der Rest von meinem Satz war natürlich, der Grund ist, weil China 700 Millionen Menschen aus der tiefsten Armut befreit hat. Und Armut ist eine der größten Menschenrechtsverletzungen überhaupt. Und deshalb hat China eine ausgezeichnete Erfolgsgeschichte. Das hat natürlich die ARD nicht berichtet und bringt stattdessen zum Schluss einen Agent Provocateur, der sagt, die Büse unterstützt Diktaturen wie China und Russland. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man etwas vollkommen umdreht. Aber das ist nicht die Realität in China, sondern es gibt inzwischen einen absoluten Optimismus in der chinesischen Bevölkerung, einen großen Mittelstand von etwa 900 Millionen Menschen. Das ist ein enormer Markt für Europa und für die USA potenziell. Und deshalb ist diese Politik des Anti-China-Bashing so absolut gegen, also es ist der Ast, auf dem man sitzt, den man damit abschneidet. China hat vor bis zum Jahr 2020 die letzten 4% Armut zu überwinden, in vor allen Dingen den ländlichen Gebieten. China hat sich verpflichtet, beizutragen, die Armut in der ganzen Welt zu überwinden. Und vor allen Dingen, China hat eine ganz andere Herangehensweise. Also die setzen auf die Brillanz ihrer Bürger, die konfuzianische Idee des lebenslangen Lernens. Die haben inzwischen 2000 Studenten, die promovieren bei der Kernfusion. Sie haben das entwickelste Kernfusionsexperiment. Sie werden bis 2020 alle großen Städte durch Schnellbahnen miteinander verbinden. Sie sind dabei, die Problemregionen, wo also Städte zu groß sind, wie im Beispiel von Beijing, nimmt man einfach die Region Beijing, Hebei, Tianjin und baut neue Städte, um damit die Überlastung zu reduzieren und umweltfreundliche Industrien aufzubauen. Also die gehen da ganz anders heran als der Westen. Nun, unsere Verbindung mit dieser neuen Seidenstraße ist wirklich eine extrem enge. Und das wird auch die Medienkontrolle da nicht verhindern können, weil also man kann im Grunde sagen, das, wofür mein Ehemann Lyndon LaRouche und unsere Bewegung weltweit seit 30, 40, 50 Jahren, im Fall von meinem Mann sicher 50 Jahren, gekämpft haben und was lange Zeit nur Ideen waren, nur Utopien, nur Entwürfe, nur programmatische Vorstellungen, ist jetzt im Grunde dadurch, dass die wahrscheinlich schon stärkste Wirtschaftsmacht China das mit großen Schritten umsetzt, ist es nicht mehr nur eine Utopie. Und das ist in gewisser Weise eine sehr, sehr, man muss, also ich werde immer gefragt, ja, wieso machen Sie das eigentlich immer noch, wenn Sie so wenig Wahlerfolge haben und man Sie so sehr ignoriert. Also ich sehe das nicht so. Ich sehe, dass unsere Ideen und unsere Anstrengungen überall auf der Welt sich durchsetzen. Und es nur eine Frage der Zeit ist, wann das in Deutschland auch erkannt wird und wann sich das ändert. Also ich gebe Ihnen noch mal ganz kurz auf. Ich gebe Ihnen noch mal ganz kurz die Stationen, weil das vielleicht nicht jedem so im Detail bekannt ist. Aber wir haben mein Mann hat bereits 1975, er war damals eingeladen im Irak bei den Feierlichkeiten der Baas-Partei und hat dort viele Führer aus der Dritten Welt, aus der blockfreien Bewegung getroffen und kam dann zurück und hat eine Pressekonferenz gemacht in Bonn und in Mailand und hat gesagt, so, der IWF ist bankrott, moralisch und praktisch, weil sie eben Entwicklungen der Dritten Welt blockieren durch ihre Konditionalitäten. Der IWF hat nämlich durch die Bank verlangt, dass die Schulden bezahlt werden müssen, anstatt Investitionen in Infrastruktur oder Sozialsysteme. Und mein Mann hat damals die Internationale Entwicklungsbank vorgeschlagen. Das war die Idee, dass man einen neuen Kreditmechanismus braucht, wo die Industrieländer jedes Jahr 400 Milliarden D-Mark an Technologietransfer in die dritte Welt machen würden. Und das war ein absolut richtiger Vorschlag. Und wir haben dann ein ganzes Jahr lang mit Botschaften der Länder der dritten Welt oder da, wo wir auch Kontakte hatten in den betroffenen Ländern, Indien oder anderen Staaten, das diskutiert. Und ein Jahr später hat die blockfreie Bewegung in Sri Lanka eine Resolution veröffentlicht für eine gerechte neue Weltwirtschaftsordnung, die im Text fast identisch war mit dem, was die IDB da schrieb. Und das waren immerhin damals, ich glaube, 70 Nationen. Und ich habe damals den Chef vom Dienst von der DPA angerufen und habe gesagt, wann berichten Sie das? Die Mehrheit der Menschheit hat gerade eine gerechte neue Weltwirtschaftsordnung beschlossen. Und dann sagte der, ach, das ist nicht newsworthy, das bringen wir nicht. Er sagt, was, das sind 3/4 der Menschheit und Sie halten das für nicht berichtungswertig. Und sagte, nee, das ist nicht unser Thema. Dann war natürlich damals eine riesengroße Gegenreaktion. Bandara Naiki, Indira Gandhi, Bhutto wurden alle entweder umgebracht oder destabilisiert. Also diese ganze Bewegung hat erstmal noch einen Rückschlag erlebt. Aber wir haben immer weiter an diesen Sachen gearbeitet. Mein Mann hat auch schon 1975 einen Oasenplan vorgeschlagen für die Entwicklung von Nahost durch die Schaffung von neuem Wasser als Bekämpfung der Wüsten. Dieser Oasisplan war absolut in der Diskussion bei vielen Gelegenheiten. Wir haben damals mit Indira Gandhi Ende der 70er Jahre einem 40-Jahres-Entwicklungsplan für Indien gearbeitet. Wir haben diese Arbeit fortgesetzt mit Rajiv Gandhi. Beide sind ermordet worden. Dadurch ist natürlich das nicht in der Form verwirklicht worden. Wir haben an einem 50-Jahre-Entwicklungsplan für das pazifische Becken gearbeitet. Wir haben Konferenzen gemacht, unter anderem in Thailand zum Kra-Kanal 84. Wir haben mit López Portillo zusammengearbeitet an einem Integrationsplan für Lateinamerika, was wir damals Operation Juarez nannten. Also wir haben in all diesen Jahren ganz konkrete Entwicklungsprogramme vorgestellt. Wir haben mit den Regierungen der Länder zusammengearbeitet. Und deshalb war natürlich, also erstmal haben wir auf den Kollaps der Sowjetunion 1991 mit diesem Programm der Eurasischen Landbrücke reagiert. Mein Mann hat 1984 die Prognose gemacht, dass die Sowjetunion kollabieren würde, wenn sie bei ihrer damaligen Wirtschaftspolitik bliebe. Das war die Ablehnung der SDI. Es gab niemanden, der davon gesprochen hat, dass die Sowjetunion nicht mehr existieren würde. Aber da wir das absolut richtig eingeschätzt hatten, haben wir schon 1988 einen Plan vorgelegt für die Wiedervereinigung Deutschlands, ein Jahr bevor es passiert ist, einen Plan für die Entwicklung der Comecon-Staaten. Und das war das produktive Dreieck Paris, Berlin, Wien. Und das war natürlich dann, als die Sowjetunion sich 91 auflöste, haben wir das einfach verlängert und haben gesagt, wir müssen die Industrie- und Bevölkerungszentren Europas, mit denen Asien durch Infrastrukturkorridore entwickeln, verbinden. Und dieses Programm haben wir dann allen Regierungen Eurasiens vorgeschlagen. Die einzige Regierung, die darauf reagiert hat, war China. Dann dauerte es 2 Jahre, ehe unser Vorschlag 96 endlich in die Realität kam, weil China wollte unbedingt mit der EU zusammenarbeiten und Sir Leon Britton hat das also 2,5 Jahre verschoben mit Argumenten, Zeitplanung und so. Aber letztlich fand an 96 eine große Konferenz in Beijing statt mit mir als Redner über die Entwicklung der Regionen entlang der Eurasischen Landbrücke. Das war damals die strategische Langzeitorientierung Chinas und die wollten das absolut damals schon umsetzen. Aber wie man sich erinnert, kam es damals 97 zur Asienkrise, wo die Spekulanten wie George Soros innerhalb von einer Woche Währungen um 80% nach unten spekuliert haben, was also damals von Dr. Mahathir von Malaysien als Verbrechen gegen die malaysische Bevölkerung bezeichnet wurde. Und als Folge davon kam es dann 98 zur russischen Staatsbankrott, zur GKO-Krise. Und dadurch ist diese ganze Entwicklung erstmal ins Stoppen geraten. Was uns aber nicht daran abgehalten hat, weiter dafür Kampagne zu machen. So war ich zum Beispiel 98 auf einer sehr wichtigen Reise durch 4 Städte in China in einer russisch-chinesischen Delegation, wo von der russischen Seite Professor Roth und Professor Titorenko, der Top-China-Experte Russlands war, und von der chinesischen Seite auch Top-Experten. Die Idee war, das Konzept der neuen Seidenstraße bekannt zu machen in den Regionen. Deshalb war die erste Konferenz in Beijing, die zweite in Nanjing, die dritte in Lianyungang und die vierte in einem weiteren Ort, dessen Name mir immer entfällt. Aber auf jeden Fall war das damals also schon die Idee. Und wir haben immer weiter dafür Konferenzen gemacht, in unsere Kollegen in Australien, in mehreren afrikanischen Staaten, in Sao Paulo, wo mein Mann Ehrenbürger wurde, der Stadt, in Brasilia, in Rio de Janeiro, in Mexiko, wo López Portillo damals sagte, 98, man soll auf die weisen Worte von Lyndon LaRouche hören, in Beijing, in vielen anderen chinesischen Städten, in New Delhi, in Mumbai, in Bangalore, also einfach in allen europäischen und amerikanischen Städten. Und Naja, immer wurde gesagt, ja, das ist nett, aber das wird nie Realität werden, weil ihr seid zu klein und überhaupt, das wird nicht passieren. Aber es ist passiert und deshalb ist mein Grundoptimismus, dass wir das schaffen können, das auch in Deutschland zur Wirkung zu bringen, basiert auf dem langen Bogen unserer Aktivität und der praktischen Erfahrung, dass sich Ideen, wenn sie adäquat sind und wenn sie ein Grundbedürfnis der Menschheit adressieren, auch umsetzen lassen. Also als Xi Jinping 2013 in Kasachstan die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung gesetzt hat, waren wir extrem happy. Also ich glaube, wir haben damals eine Flasche Sekt aufgemacht und haben gesagt, jetzt ist im Grunde das wirklich unser Sieg. Und wir haben dann sehr schnell die verschiedenen Studien, die wir während all der Jahren gemacht haben, in einen Gesamtbericht aktualisiert und haben das genannt, die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke. Und das war damals 2014, als wir das veröffentlicht haben, noch eine Utopie, wo die Chinesen selber gesagt haben, das ist der entwickelste Entwurf. Alle chinesischen Scholars sollen diese Studie lesen. Das Chongqing Financial Institute hat das an 1000 Denkfabriken und Universitätsfakultäten in China verschickt, mit der Auflage, dass alle Scholars das studieren sollen. Und das ist dann, wie gesagt, haben wir das schnell übersetzt auf Arabisch. Es wurde vom ägyptischen Transportminister in Kairo vorgestellt als die ägyptische Politik für den Nahen Osten und Afrika. Es ist in der Zwischenzeit in Deutsch erschienen, es erscheint in Koreanisch, es ist schon übersetzt, es ist jetzt nur noch eine Frage des Verlags. Und der zweite Bericht, also quasi die Folge Nummer 2 dieser Weltlandbrückenstudie, erscheint auch in einigen Wochen, und zwar insbesondere zur Entwicklung des Nahen Ostens und Afrika ist es noch detaillierter. Nun ist die Lage inzwischen vollkommen verändert, weil China hat im Rahmen der neuen Seidenstraße die Stimmung in Afrika vollkommen verändert. China hat eine Eisenbahn gebaut von Djibouti nach Addis Abeba von 750 Kilometern. Es baut eine Eisenbahn von Kenia und Mosambik, die eventuell bis Ruanda gehen soll. Es hat ganz viele Wasserkraftwerke, Staudämme, Industrieparks gebaut, sodass im Grunde die Stimmung der Afrikaner inzwischen längst nicht mehr so ist, dass sie meinen, sie müssten sich die Sonntagsreden der europäischen Politiker anhören, sondern sie sagen, wir wollen auf Augenhöhe behandelt werden, wir wollen Direktinvestitionen und wir wollen im Grunde, dass die Europäer dasselbe machen wie China. China hat in absoluter Übereinstimmung seiner Philosophie allen Ländern angeboten, sie sollen sich beteiligen. Es will also nicht etwa alleine bloß Interessen in Afrika durchsetzen, sondern es gibt die konkrete Kooperationsangebot von Xi Jinping an Merkel, an andere, da eben mitzumachen. Nun ist ein ganz wesentlicher Programmpunkt unserer Weltlandbrückenstudie, die wir seit mindestens Anfang der 90er Jahre aktiv mit Konferenzen verwirklicht haben, auch auf der Tagesordnung. Und das ist das Transaqua-Programm. Transaqua ist ein Konzept, was absolut Afrika verändern wird, weil es etwa 3-4% des Wassers aus den Nebenflüssen des Kongos in 500 Meter Höhe durch ein Kanalsystem durch 12 Staaten bis zum Tschadsee bringt, der inzwischen auf weniger als 10% seines ursprünglichen Volumens ausgetrocknet ist und was im Grunde natürlich das Leben, die Armut in der Region, in der Sahelzone extrem verschlimmert hat und zum Beispiel solchen Terrororganisationen wie Boko Haram Tür und Tor geöffnet hat. Durch dieses Transaqua-Programm würde jetzt entstehen ein Binnenschifffahrtkanalsystem, was 12 Anrainerstaaten eine Binnenschifffahrt erlaubt. Es würde unglaubliche Mengen von Wasser zur Verfügung stellen für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen. Es würde damit im Grunde die Nahrungsproduktion massiv vergrößern. Es würde Wasserkraft erzeugen für alle 12 Staaten. Es würde Infrastruktur erschließen. Und es ist, wenn es durchgesetzt wird, das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte. Und über dieses Programm gibt es jetzt einen Vertrag zwischen der chinesischen Regierung und der italienischen Regierung, zwischen Bonifica, die Firma, die das entwickelt hat, und der chinesischen Firma Power China. Und Power China ist eine Firma, die erfahren ist bei Infrastruktur. Die haben nämlich den Drei-Schluchten-Plan-Damm gebaut, der bekanntermaßen die Überflutungen des Yangtze-Flusses, die jedes Jahr oder alle paar Jahre Tausende von Menschen das Leben gekostet hat, für immer begradigt hat. Diese Flutkatastrophen finden nicht mehr statt. Und das ist eben die Firma, die jetzt Transaqua zusammen mit Bonifica bauen will. Und nur um die Beteiligung von uns zu betonen, People's Daily hat vor ein paar Wochen einen langen Artikel über Transaqua gehabt, in dem sie eben auch zugeben, dass es das Verdienst war der LaRouche-Organisation, von EER, vom Schiller-Institut, dass wir nämlich diese Verbindung geknüpft haben zwischen China und Italien und das eigentlich unser Baby ist. Das ist wirklich sehr gut, weil man sieht am Fall von Transaqua, dass eben Dinge, wenn sie richtig sind, sich durchsetzen. Es mag manchmal 20, 30 Jahre dauern, manchmal sogar länger. Im Fall von Plato dauert es schon 2500 Jahre, bis diese Ideen dominieren, oder Konfuzius. Aber man muss an die Macht der Ideen glauben. Ideen sind wesentlich wichtiger als Geld, als Prozente, als demokratische Mehrheiten. Was nützt einem die schönste demokratische Mehrheit, wenn die Ideen, die damit transportiert werden, schlecht sind und destruktiv? Aber Transaqua ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wo sich unsere Ideen jetzt konkret durchsetzen, ist der Wiederaufbau von Syrien. Einige von Ihnen werden wissen, dass wir schon 2012 eine große Konferenz in Frankfurt gemacht haben, beziehungsweise das Schiller-Institut, wo wir diesen Aufbauprogramm für Nahost thematisiert haben und gesagt haben, man kann die Lage nur stabilisieren, wenn wir alle großen Nachbarn, Russland, China, Indien, Pakistan, Iran, Ägypten, die müssen alle zusammenkommen, weil nur so ist die Lage zu beruhigen. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Eine Zusammenarbeit von Russland, USA, China, Indien nicht so ganz im Augenblick, aber Iran, Pakistan und Ägypten sind alle auf diesem Kurs, und die neue Seidenstraße wird im Nahen Osten verlängert und gebaut werden und damit das Flüchtlingsproblem, was den Nahen Osten betrifft, auf eine humane Weise überwinden und die Entwicklung Afrikas, das Problem der afrikanischen Flüchtlinge, die mit Sicherheit nicht in ein unfreundliches Europa kommen wollen, wenn ihre eigene Heimat eine Zukunft repräsentiert. Das dritte Beispiel, wo sich unsere Ideen realisieren, ist der Kra-Kanal. Der Kra-Kanal ist ein Projekt, was wir seit Anfang der 80er Jahre auf die Fahnen uns geschrieben haben. Das ist nämlich die Idee, dass man quasi als Entlastung der Straße von Malakka, die also das größte Handelsaufkommen weltweit hat, da fahren die meisten Schiffe durch, die ist sehr eng, die ist also überlastet, die wird von Piraten dauernd bedroht. Die Idee ist, dass man eben durch den Isthmus von Thailand, das ist so eine Senke, Kanal baut, der quasi dann wie Suezkanal oder Panamakanal eine Parallele für den Transport erzeugt. Dazu fand gerade am 11. September, also vor 6 Tagen, in Bangkok eine Konferenz statt, wo zum Teil dieselben Redner gesprochen haben, die schon 84 bei einer Konferenz waren, wo mein Mann und ich zugegen waren als Redner. Und dieses Mal aber mit Top-Beteiligung der königlichen Institutionen von Thailand, von der japanischen Top-Institution, Malaysien, Chinesen. Und es gab also viele Artikel in der chinesischen Presse, die also gesagt haben, China soll sich da jetzt absolut groß engagieren, Japan absolut ebenso. Und da ist natürlich auch völlig klar, dass Frieden durch Entwicklung passiert. Und ich würde sagen, der dritte Punkt, wo wir direkt involviert sind, ist Lateinamerika. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir uns als Teil dieser Operation Juarez vor immer eingesetzt für die infrastrukturelle Erschließung des lateinamerikanischen Kontinents, der genauso wie Afrika keinerlei Infrastruktur aus der Kolonialzeit eben hatte. Und jetzt ist auch durch chinesische Intervention ganz konkret die Idee einer biozeanischen Landbrücke, eine Eisenbahnverbindung von Brasilien nach Peru und einer zweiten Verbindung von Brasilien durch Bolivien nach Peru. Und da ist jetzt ein kleiner Lichtblick, also sowohl beim Kra-Kanal haben europäische Handelskammern teilgenommen, das erste Anzeichen von verschwindendem Wahnsinn, also Gesundheit, Anzeichen von Gesundheit. Und das zweite ist eben bei dieser bio-ozeanischen Eisenbahn, vor allen Dingen der Südstrecke, wo jetzt deutsche und schweizerische Firmen sehr stark Interesse haben, sich da zu engagieren. Und das ist überhaupt der offensichtliche Ausweg, weil es ist natürlich im fundamentalen Interesse der deutschen Industrie, vor allen Dingen des deutschen Mittelstandes, sich an all diesen Projekten zu beteiligen. Die Idee, dass überall auf der ganzen Welt die neue Seidenstraße wächst und wir irgendwie so eine Insel bleiben, die sich da sperrt, ist absurd. Das wird nicht passieren. Das Eigeninteresse des deutschen Mittelstandes ist, sich bei diesen Projekten, das ist die führende Dynamik in der Welt, und die setzt sich durch. Die setzt sich durch in Osteuropa, die 16+1 Staaten. Griechenland hatte gerade in Thessaloniki eine große Messe, wo also alle Presseagenturen Südeuropas waren und die alle gesagt haben, nein, was die EU sagt, ist vollkommener Unsinn, das ist keine Bedrohung, China kauft nicht Piräus auf gegen griechische Interessen, sondern ganz im Gegenteil, Griechenland hat nur eine Überlebenschance durch die chinesischen Investitionen. China baut die Eisenbahn von Budapest nach Belgrad und die EU will das verbieten. Das ist absurd. Die EU hat 20 Jahre lang nichts zustande gebracht und China ist auch nicht der Grund, warum die EU gespalten ist. Die chinesische Antwort auf diese Frage war, China hat sich an ein gespaltenes Europa gewendet und bietet an, dir da zu helfen. Also mit anderen Worten, die Chinesen sind da sehr selbstbewusst und die Serben sind froh, dass China da ist und die Ungarn sind froh, die Italiener sind froh, Spanien und Portugal wollen Hubs werden, also Drehpunkte, Drehkreuze, nicht nur für die Endphase der Eurasischen Landbrücke in Europa, sondern als Drehpunkt für den Handel mit Lateinamerika und für die portugiesisch sprechenden Staaten in Afrika. Also die Idee, dass das irgendwie aufzuhalten ist, ist vollkommen absurd. Und wenn man sich mal die enorme Veränderung vorstellt, die in nur 4 Jahren passiert ist, 4 Jahre sind wirklich, also gerade mal so ein Nu, also es ist vom Standpunkt der Geschichte wirklich nichts, dann ist die Vorstellung, dass also Europa, die EU, ihren Status quo aufrecht erhält mit ihren Richtlinien und mit ihren verrückten Verordnungen, das ist also völlig lächerlich. Also ich bin sehr optimistisch, dass diese EU in der Form, wie sie jetzt existiert, sehr bald auf den Müllhaufen der Geschichte kommt und stattdessen eine vollkommen andere Ordnung auf die Tagesordnung kommt, nämlich die Kooperation von souveränen Staaten zu einem größeren Interesse der Menschheit. Also inzwischen ist die ganze eurasische Landbrücke, die Ausdehnung der neuen Seidenstraße. Im Übrigen, da finden schon Gedanken statt, wenn Sie hier mit der Eisenbahn fahren, ICE, kämen sie nie auf die Idee. Aber anderswo sind schon ganz andere Ideen. Also was damals das Kamel war bei der alten Seidenstraße. Das Kamel, was also Pferde, Esel, Kamele, die Durchkreuzung der Wüsten und Steppen enorm verbessert hat. Also der Mensch wäre zu Fuß da nie durch die Taklamakan-Wüste oder Gobi-Wüste oder andere Wüsten durchgekommen, aber die Kamele haben das ermöglicht. Heute ist an die Stelle getreten, schon jetzt in den letzten 4 Jahren 40, vielleicht noch mehr, direkte Bahnlinien von China nach Europa, die jede Woche fahren von Chongqing, Chengdu, Yiwu, Lianyungang, Xi'an und verschiedenen anderen chinesischen Städten nach Duisburg, Hamburg, Lyon, Rotterdam, Madrid, was alle diese Städte mit großem Optimismus erfüllt, weil es wieder Arbeitsplätze bringt, weil zum Beispiel im Fall von Duisburg, was vollkommen abgewirtschaftet war als Teil der Deindustrialisierung, sieht sich jetzt als größten Binnenhafen Europas und Deutschland mit absoluten Chancen. Aber das ist eben auch noch nicht das Ganze, weil konventionelle Bahnlinien, auch wenn sie fantastische Schnellbahnen sind, sind also nur der gegenwärtige Schritt. Schon jetzt gibt es also automatisierte, vollklimatisierte Container, die also Waren, die sehr sensibel sind und zum Beispiel Temperaturunterschiede von plus 40 Grad Celsius im Sommer bis minus 45 Grad Celsius im Winter überwinden müssen durch Klimatisierung und Klimakontrolle, die ferngesteuert sind, die GPS-fähig sind. Das sind die neuen Kamele der neuen Seidenstraße. Aber wie gesagt, es gibt darüber schon eine ganze Reihe von anderen. Zum Beispiel sind China, Japan bauen an neuen Schnellbahnsystemen, die schon jetzt bald verbinden werden. Kunming, Singapur, Moskau, Beijing. China entwickelt eine neue Fuxing-Bahn, auch eine konventionelle Schnellbahn, die wird 400 Kilometer pro Stunde fahren. Aber alle, China, Japan, sind auch die USA, sind schon daran, ein Hyperloop-System zu entwickeln, Überschallröhren, die also 1000 Kilometer Geschwindigkeit haben, mit denen dann zunächst mal Waren verschickt werden können und bald eben auch Passagiere und gleichzeitig eben Überschallflugzeuge entwickelt werden, sodass der ganze Transport und die ganze Zukunftsverbindung der Menschheit vollkommen sich anders gestalten wird. Und das ist eben, ja, die Zukunft der Menschheit wird anders sein. Die wird dadurch bestehen, dass wir wirklich zu einer Menschheit zusammenwachsen. Die Idee, dass es nationale Interessen gibt, die gegen andere nationale Interessen durchgesetzt werden müssen, ist eine vollkommen veraltete Idee, die keine Zukunft hat. Die Zukunft der Menschheit ist die gemeinsame Erschließung des Weltraums, die Zusammenarbeit bei den großen Themen, die im Interesse aller Menschen sind. Und es wird vor allen Dingen zu einem anderen kulturellen Verständnis führen. Also der Dialog der klassischen Kulturen. Das heißt, dass jede Nation die Hochphase ihrer eigenen Kultur lebendig machen wird. Wie China zum Beispiel eine Renaissance der konfuzianischen Kultur hat. Das heißt, die Ideen von Konfuzius sind das, was Xi Jinping inspiriert. Also Xi Jinping ist ein Renaissance-Mensch. Er ist ein konfuzianisch gebildeter Philosoph, der eben die Idee von Konfuzius, dass nicht nur jeder Mensch sich harmonisch entwickelt, alle seine Fähigkeiten gleichmäßig zu einem harmonischen Ganzen entwickelt, was im Übrigen dieselbe Idee ist wie von Friedrich Schiller oder Wilhelm von Humboldt, sondern dass eben auch das Verhältnis in den Familien durch die Entwicklung aller harmonisch sich zum Besten gestaltet, die Entwicklung der ganzen Nation und das Zusammenleben der Nationen untereinander, dadurch, dass jede Nation alles Potenzial, was in ihr angelegt wird, entwickelt. Und dass es dann eben zu einem Austausch kommt, dass Chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit und Rückständigkeit verschwinden werden, weil China hat also genau wie die Büso, ich weiß nicht, wer wen da mehr beflügelt, vielleicht ist es auch eine Idee, auf die man notwendigerweise kommen muss, weil sie einfach in der Natur der Dinge liegt, dass nämlich der Kontakt und das Kennenlernen der anderen Kultur zur Liebe führt. Dass wenn man die Schönheit der anderen Kultur erkennt, also zum Beispiel, warum ist es so, dass wenn sie in die Orchester gehen, sitzen da inzwischen mehr Chinesen, Japaner, Koreaner als Europäer? Weil in diesen Kulturen die Schönheit der europäischen klassischen Musik erkannt worden ist und nicht als Bedrohung gesehen wird, sondern Beethoven, Bach sind längst Universaldichter, Komponisten, sie gehören längst der ganzen Menschheit. Und umgekehrt wird es genauso sein, dass die besten Blüten anderer Kulturen genauso zu unserem allgemeinen Wissen und Schatz gehören werden, wie das umgekehrt mit der klassischen Musik der Fall sein wird. Die Schönheit der chinesischen Malerei, die zum Beispiel Literati Painting, wo man auf einem Gemälde sehen kann, die Malerei, Landschaft oder Tiere oder Menschen und ein Gedicht und die Kalligraphie, die Schönheit der Sprache, der Schrift, wo man verstehen kann, was ist eine Metapher. Und das man verstehen kann besser, als man das in der europäischen Malerei verstehen kann, weil es diese spezifische Übereinstimmung in der europäischen Malerei nicht gibt. Und genauso wird man feststellen, dass also viele andere Kulturen Kunstwerke hervorgebracht haben, die uns als Menschheit enorm bereichern. Und deshalb denke ich mal, also müssen wir wirklich nicht jetzt nur auf die nächsten Wochen gucken oder gar nur die Bundestagswahl, die für uns ein Schritt ist, eine sogenannte Stufe, von der es dann aber rapide vorangeht. Und wenn Sie mich fragen, wer wird sich durchsetzen, wird das Herr Juncker sein, Herr Draghi, Herr Schäuble, dann würde ich behaupten, dass diese Leute zu einem untergegangenen Paradigma gehören, was eigentlich schon gar nicht mehr existiert. Weil der Versuch, einen Status quo aufrechtzuerhalten von etwas, was nicht den Interessen der Menschheit entspricht, hat keine Überlebenschancen. Und die einzige Chance, die diese Leute hätten, wäre, dass sie sich möglichst schnell zu Wendehälsen entwickeln und dem neuen Paradigma zustimmen. Da ich aber nicht denke, dass einige von denen noch flexibel und beweglich genug sind, denke ich mal, werden wir uns durchsetzen. Und ich denke, dass die Programmatik, die die Büso auf die Tagesordnung setzt, eine neue Seidenstraße und eine Renaissance der klassischen Kultur wird die Zukunft Deutschlands bestimmen.